Hallo zusammen, wir begrüßen euch zur zweiten Sendung des Frauenfluchtkanals. Nach einer kurzen Information zur Aktualität im Asylunwesen folgen zwei Interviews mit Flüchtlingsfrauen. Beide Frauen mochten aus Sicherheitsgründen nicht im Studio anwesend sein. So werden wir vom ersten Gespräch eine Abschrift lesen, vom zweiten strahlen wir die Aufnahme auf Kassette aus. In einem Teil unserer ersten Sendung hatten wir von der anstehenden europaweiten Verschärfung der Asylverhinderungspraxis berichtet. Parallel zu den marktwirtschaftlichen Vorbereitungen zur EG 92 hacken eigens dafür einberufene Gremien Strategien aus, wie Flüchtlingen aus Schwellen- und Trikontländern Asyl zu verweigern bzw. schon die Einreise zu verunmöglichen sei. Zu diesem Zweck richten sie monströse Datensysteme ein, wie das SIS, Schengen-Informationssystem, welches die Ausländerinnen an den EG-Grenzen und im Inland lückenlos erfassen soll. Die gespeicherten Daten zweckmäßig vernetzt ermöglichen eine länderübergreifende Rasterfahndung und somit eine effizientere Abschiebepraxis missliebiger Ausländerinnen. Ein weiteres Instrument gegen Flüchtlinge ist das Erstasylabkommen, das unter dem Vorsitz des Schweizer Vertreters im Europarat zustande gekommen ist. Und wonach Flüchtlinge nur noch in einem Land Asyl beantragen können. Diesem Erstasylabkommen trägt nun Bundesrat Koller Rechnung in seinem neuesten Vorschlag zur Beschleunigung des Asylverfahrens. Danach soll, ich zitiere den Tagesanzeiger vom Donnerstag 1. März, das neue Asylverfahren eine dissuasive, in Militärsprache heißt das abschreckende, Wirkung haben auf all jene, die nur aus Erwerbsgründen in die Schweiz einreisen. Innerhalb von 20 Tagen muss nach diesen neuesten Plänen die Befragung erfolgen durch jene Beamtin, die den Entscheid letztlich vorbereitet und gleich anschließend mit einer Triage verbunden werden. Das ganze Verfahren soll, wenn überhaupt eines stattfindet, in maximal 3 bis 6 Monaten endgültig entschieden werden. Das Verfahren 88, gegen das sich die Flüchtlinge mit Hungerstreiks, Refugien und anderen Aktionen gewehrt haben, wird somit via dringlichem Bundesbeschluss zum Normverfahren. Dabei ist Koller jetzt schon klar, dass, ich zitiere aus demselben Artikel weiter, 45% aller Gesuche könnten schon früh als klar negativ eingestuft werden. Innerhalb 10 Tagen soll hier der Negativentscheid gefällt werden. Auf rund 15% der Gesuche würde gar nicht mehr eingetreten. Das ist der Fall, wenn der Asylbewerber seine Identität verheimlicht, in einem anderen Land ein Asylverfahren hängig hat oder in der Schweiz bereits eines erfolglos durchgezogen hat oder aus einem anderen Land kommt, in welchem er nach Ermessen des Bundesrats keine Verfolgung oder Rückweisung zu befürchten hat. Das sogenannte normale Asylverfahren sollte in nur noch einem Viertel der Fälle angewendet werden. Mit welcher Anerkennungsquote hat er nicht gesagt, jetzt liegt sie bei maximal 5%. Nicht erwähnt werden all jene, die bereits an der Grenze abgewiesen werden, und das sind die meisten. Um die Abschreckung noch zu erhöhen, sollen zudem Arbeitsverbot verlängert und Lohnklau wie letztes Jahr bei den Flüchtlingen in Glarus systematisiert werden. Damit sollen Rekursmöglichkeiten unterbunden werden. Denn sofern die Asylbewerberin arbeiten darf, kann ihr den Lohn vom Kanton beschlagnahmt werden, um voraussichtliche Verfahrens- und Ausschaffungskosten oder allfällige Fürsorgeleistungen zu bezahlen. Widerstand gegen diese weitere und sicher nicht letzte Verschärfung der Asylverhinderungspraxis ist keiner in Sicht. Ob all dem Fischen im trüben Wasser des Staatsschutzes scheinen wir kaum wahrzunehmen, dass die EG 92 mit nur erlesenen, also echten Flüchtlingen, an denen der Staat seine humanitäre Asyltradition fortführen kann, in der Schweiz bereits Wirklichkeit ist.
Wir kommen jetzt zu den beiden Interviews, die wir mit Flüchtlingsfrauen hier geführt haben. Die Idee war eigentlich und ist, dass Frauen, die hier leben, Flüchtlingsfrauen zu Wort kommen sollen, Gelegenheit haben sollen, über ihr Leben hier zu sprechen, wie sie die Realität hier wahrnehmen, wie sie die politischen Kämpfe hier sehen, wie sie sich hier als Frau verstehen und mit welchen Forderungen sie aus ihrem eigenen Land hierher gekommen sind. Das erste Interview ist ein Gespräch mit einer Frau aus Lateinamerika, die eben, wie schon gesagt, aus Sicherheitsgründen nicht selber sprechen kann. Es ist eine Frau, die jahrelang in politischen Organisationen gekämpft hat, in der Gewerkschaft, in Frauenorganisationen, die an der Basis gekämpft hat. Die Forderungen, die sie stellt, gerade auch die Frauenforderungen, sind klar Forderungen, die sie an der Basis mit den Frauen und in der Realität ihres Landes erarbeitet hat. Es sind viele Forderungen, die sicher auch von ihrer Arbeit in der Gewerkschaft herrühren. Nicht alle Forderungen decken sich mit den unseren und sind klar aus einer anderen Realität entstanden. Sie sind basisnah, in der direkten Auseinandersetzung mit Hausfrauen und Arbeiterinnen entstanden. Es ist auch nicht genug Zeit geblieben zur weiteren Diskussion. Aus den beiden Interviews wird auch ersichtlich, wie schwierig es ist für hier lebende Ausländerinnen, obwohl sie vielleicht schon einige Zeit hier sind, die Kämpfe von uns Frauen zu erfassen und die Realität hier zu verstehen. In vielen Fällen spielt das mangelnde Sprachverständnis eine Rolle, aber auch ist klar, dass die Frauen oft in ihren Gruppen mit den Leuten aus ihrem Land organisiert bleiben, dass eine Isolation von ihnen entsteht, dass sie sich lieber unter ihren Leuten organisieren und zum Teil sehr Schwierigkeiten haben, uns und unsere Kämpfe wahrzunehmen und dass diese Kämpfe sehr wenig vermittelt werden. Im Übrigen spricht das Interview für sich selber.
Rosa, du lebst nun als Flüchtlingsfrau in der Schweiz. Kannst du uns erzählen, warum du fliehen musstest und aus deinem Land und wie lange du nun schon hier bist?
Schau, ich lebe nun hier in der Schweiz seit etwa 2 Jahren und 8 Monaten. Ich bin wegen der Situation in meinem Land geflohen. Wegen der Diktatur, die dort herrscht, wie auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. Und warum es nicht sagen, wie auch hier in Europa. Es ist die Diktatur des Monopols Nordamerika, dem so viele Länder Lateinamerikas unterworfen sind, vertreten durch die Militärs, die in diesen Ländern herrschen. Und dieses nordamerikanische Monopol richtet so viel Verwüstung an, nicht nur in Lateinamerika, auch hier in Europa. Ich bin aus meinem Land als politische Frau wegen der Diktatur und ihren Herrschern geflohen, weil ich dafür gekämpft habe, dass diese Diktatur bald beendet werde. Denn wir kämpfen in unserem Land mehr als für alles andere für das Leben. Die Menschenrechte werden in meinem Land wie in vielen anderen Ländern Lateinamerikas nicht respektiert und überall auf der Welt werden sie mit Füßen getreten.
Bist du Mitglied in einer politischen Organisation?
Ja, ich war in der Kommunistischen Partei und ich war auch Gewerkschaftsführerin.
Bist du auch Mitglied einer Frauenorganisation gewesen?
Ich war in 2 Organisationen. Einerseits in der Gewerkschaft, die war gemischt, aber wir haben uns auch als Frauen organisiert, um für unsere Familienangehörige zu kämpfen, die inhaftiert sind. Auch für alle anderen politischen Gefangenen, für die Verschwundenen haben wir gekämpft, für die Rückkehr aus dem Exil all derer, die im Exil leben müssen, und überhaupt für das Recht, würdig zu leben.
Warum findest du es wichtig, auch in Frauengruppen organisiert zu sein?
Schau, in meinem Land und auch weltweit spielt die Frau in der Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle. Vor allem dort, wo wir Frauen mit dem Volk kämpfen und nicht mit dem Kapitalismus oder der Bourgeoisie. Darum haben wir in meinem Land mit den Frauen den Kampf um die Rechte, die ihnen zustehen, begonnen.
Von welchen Rechten sprichst du?
Vom Recht der Gleichberechtigung in der Arbeit. Wir haben in den letzten 10 Jahren gesehen, dass die Frauen wichtige Stellungen in der Gesellschaft erlangt haben. Und darum haben wir gekämpft, dass die Frauen das gleiche Recht wie die Männer besitzen, zu fordern und zu schreien für das, was einer jeder von ihnen zusteht. Unsere sozialen und ökonomischen Forderungen sind die nach Gleichheit in diesen Bereichen. Zum Beispiel die Löhne, die fast überall auf der Welt unter dem Lohnniveau des Mannes sind. Aber nicht nur das. Die Frauen müssen überall Zugang zu den wichtigen Posten haben, sowohl im intellektuellen Bereich, wie auch im politischen, in Parlamenten und Regierungen. Wir haben auch immer wieder die totale Befreiung all der politischen Gefangenen und unserer Familienangehörigen gefordert und das baldige Ende der Diktatur. Jetzt kommt ein Musikstück von Amparo Ochoa, "Quién tiene la voz después de todo?"
Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta. sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento. Se vuelve antorcha, sol y viento, olvida el tiempo y reta el cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta?
Machen wir einen Sprung in die Schweiz. Wie siehst du hier die Situation der Frauen und wie geht es dir hier in der Schweiz?
Zuerst möchte ich der Gruppe, die mich hier empfangen hat, danken. Diese Gruppe ist gemischt, es sind Männer und Frauen. Aber Frauen, ich möchte fast sagen, mit lateinamerikanischer Mentalität. Leute, die, wenn ich hier weggehen muss, mit meinem kleinen Koffer mit mir nehme. Aber für mich ist es schwierig, eine Analyse über die Frauen in der Schweiz zu machen. Außer über diese, die ich auf Solidaritätsdemos getroffen habe. Diese Frauen möchten eine neue Zukunft planen. Sie fordern diese. Aber wie ich es sehe, ist diese Zukunft noch sehr weit weg. Vom Land hier wird gesagt, es sei neutral. Aber es ist sehr, ich sage dir, sehr kapitalistisch. Auch hier, warum es nicht offen sagen? Auch hier existieren faschistische Gruppen. Das ist antipatriotisch. In meinem Land habe ich immer dagegen protestiert. Hier protestiere ich auch dagegen, aber im Stillen. Und jetzt, wo ich die Gelegenheit habe, es laut zu sagen, erkläre ich, dass ich überhaupt nicht einverstanden bin mit den Leuten, die sagen, dass sie so patriotisch seien. Dabei zünden sie die Häuser von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern an oder protestieren gegen sie. Aber mit meiner Gruppe von Leuten fühle ich mich sehr wohl, auch weil sie Spanisch sprechen. Aber die anderen empfinde ich als sehr kühl, weil ich ihre Sprache nicht verstehe und ich gehe sehr niedergeschlagen durch die Gegend, weil sie mich total ignorieren. Es ist wirklich schwierig, eine Analyse über die Frauen hier zu machen. Sie leben hier in ihrem eigenen Land. Was ich gesehen und empfunden habe, ist Folgendes. Eine große Einsamkeit von Seiten der Mehrheit, ein offenes Herz von Seiten einer Minderheit. An meiner Arbeit habe ich sehr viele Probleme gehabt. Ich habe sogar Leute getroffen, die so weit gegangen sind, mir meine Identität zu verweigern.
Was heißt das, dir deine Identität verweigern?
Wer ich als Frau bin und was ich von Beruf bin, das haben sie mir zerstört. An einem meiner Arbeitsplätze haben sie mir das Werkzeug, das ich für meine Arbeit brauche, nicht mehr herausgegeben, nämlich mein Berufsdiplom. Ich rede nicht von der Regierung und auch nicht von der Schweiz im Allgemeinen, aber davon, was mir als Flüchtlingsfrau in diesem Land passiert ist.
Würdest du diese Dinge Rassismus nennen?
Rassismus ja, Der Rassismus ist hier sehr ausgeprägt. Wir sehen es im Fernsehen, in den Nachrichten. Diesen Rassismus hätte ich hier nie erwartet. Und ich habe es nicht von den Menschen um mich gehört, sondern im Fernsehen gesehen. Sie haben die Flüchtlingsfrauen und Männer angegriffen und die Polizei hat nicht eingegriffen. Für mich sehe ich es so. Der Rassismus darf nicht existieren. Überall auf der Welt sind wir Menschen und als Menschen fordern wir die Anerkennung, dass wir als Menschen existieren wollen. Wir fordern die Anerkennung der Menschenrechte. Wir sind nur vorübergehend hier. Morgen gehen wir vielleicht schon wieder, dann werden hoffentlich einige zur Einsicht kommen. Gut, ich will nicht katalogisieren, nicht die ganze Schweiz ist rassistisch, aber eine Mehrheit ist es. Dann gibt es eine Minderheit, die aber groß wird, weil sie menschliche Wärme ausstrahlt und somit den Rest der Leute ersetzen kann.
Du hast jetzt vom Rassismus gesprochen, von dem du in Radio und Fernsehen gesehen hast, den du selbst erlebt hast. Aber wie steht es mit dem Rassismus unter den Linken?
Ich habe keinen Rassismus von Seiten der Leute in der Linken gespürt. Ich habe Unterstützung erfahren. Vor allem, damit ich gefühlsmäßig nicht zerbreche. Ich habe keine Familie hier, aber die linken Menschen sind meine Familie geworden. Und ich sage dies nicht, um irgendjemandem zu gefallen. Ich habe immer die Dinge beim Namen genannt, auf den Tisch gehauen, wenn es nötig war. Ich wenigstens habe nie Rassismus unter den Linken erlebt.
Du lebst hier alleine, als Frau alleine. Hast du deswegen schon Probleme bekommen?
Hier alleine zu leben, hat mir am Anfang sehr viel Angst und Verzweiflung verursacht. Wenn ich alleine bin, fühle ich es, wenn die Leute meiner Gruppe nicht um mich sind, wenn ich nicht in meiner Sprache sprechen kann, wenn meine Freundinnen und Genossinnen fehlen. Wegen der Solidarität, die die Frauen von hier uns ausländischen Frauen geben, spielen sie eine sehr wichtige Rolle. Diese Solidarität ist sehr wichtig. Ich hoffe nur, dass ihr Frauen die Ziele eures Kampfes eines Tages erreichen könnt. Wir haben eine Parole. Wir werden mit dem Volk und den Waffen siegen, indem wir den Volkskrieg vorantreiben. Das ist eine Parole für diese Frauen, die in ihrem Kopf und in ihrem Herzen für eine antiimperialistische Befreiung kämpfen. Es ist wichtig, gegen das nordamerikanische Monopol zu kämpfen, auch wenn wir wenige Frauen sind, so müssen wir doch kämpferische Frauen sein. Jetzt kommt ein nächstes Musikstück von Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios.
Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos.
Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias.
Yeah.
Wir Frauen hier reden aber auch vom antipatriarchalen Kampf, vom Kampf gegen den Sexismus. Was denkst du davon?
Ja, der Kampf um Gleichheit ist wichtig. Wir setzen unsere eigenen Ziele, wir arbeiten dafür und wir erreichen sie.
Aber wir reden nicht nur von Gleichheit, wir reden von der Macht, die die Männer im Patriarchat immer über die Frau haben. Und diese Macht müssen wir mit Gewalt den Männern entreißen, auch den linken Männern, denn das Patriarchat herrscht überall.
Schau, wir reden nicht vom Patriarchat, sondern vom Machismo. Jetzt, da die Frauen auf die Straße gehen, überall, in der Industrie, der Wissenschaft, intellektuell, in den Parlamenten und Regierungen wichtige Posten besetzen, ist das ein Zeichen, dass die Männer Bewusstsein gebildet haben. Dass die Frau, wie er, wichtige Stellungen in der Gesellschaft besetzen kann. Die Männer müssen einsehen, dass die Frauen fähig sind, dieselbe Arbeit zu leisten wie die Männer. Zum Beispiel in Japan, China, auch hier arbeiten Frauen in der elektronischen Industrie. Das gibt es bei uns noch nicht. Es müssen neue Wege eröffnet werden, indem um ein neues Bewusstsein in den Frauen und in den Männern gekämpft wird. Das Patriarchat, der Machismo müssen verschwinden. Wie kann eine Frau, die als Hausfrau arbeitet, das Bewusstsein erlangen, dass auch sie auf die Straße gehen kann und dort protestieren kann? Zum Beispiel gegen die Prostitution, gegen all die Dinge, die wir nicht akzeptieren können, wie die Mindestlöhne, Los Salarios Minimus oder für die Leute, die obdachlos sind. In diesem Land hier habe ich dies gesehen und das ist sehr traurig, dass es nicht einmal Wohnungen für die Schweizer und Schweizerinnen gibt. Das sind Tatsachen, deren sich die Frauen hier bewusst werden müssen und versuchen müssen, mit Protestaktionen gemeinsam dagegen zu kämpfen.
Glaubst du, Rosa, dass es wichtig ist, dass die Frauen sich untereinander organisieren?
Schau, es gibt zwei wichtige Daten, den 8. März, den Internationalen Frauentag, und den 1. Mai, der Tag aller Arbeiter und auch Arbeiterinnen ist. Der 8. März hingegen ist ein Frauentag, der uns an die Frauen von Chicago erinnert, an dieses großartige Ereignis, als damals 129 Frauen für ihre Rechte in einer Textilfabrik kämpften. Sie erinnern uns daran, dass auch wir heute für das, was wir verwirklichen wollen, kämpfen müssen. Der Macho, der Patriarch von hier muss einsehen, dass die Frau genauso wichtig wie der Mann ist. Der 8. März ist ein Tag, an dem wir alle Frauen der Welt grüßen, alle Arbeiterinnen. Denn auch die Hausfrau arbeitet in ihrem Haus, so wie die anderen außerhalb des Hauses arbeiten. Und wir nutzen diesen Tag, um gegen alles zu protestieren, womit wir nicht einverstanden sind. Nicht nur gegen die Diktatur protestieren wir, sondern auch für unsere ganz grundlegenden Bedürfnisse, die meist nicht genug beachtet werden. Ich sage dir, in meinem Land haben die Frauen einen unglaublichen Fortschritt gemacht und haben sich sehr stark organisiert und in organisatorischen Zentren zusammengeschlossen. Jetzt kommt nochmals ein Musikstück von Mercedes Sosa, Canción con Todos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Caudal del sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y hasta allá.
Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Muchas gracias. Para vos.
Wir sind immer noch im Interview mit Rosa, der Flüchtlingsfrau aus Lateinamerika, und ich fahre fort mit der nächsten Frage. Rosa, reden wir nochmal über die Schweiz. Was hast du für Vorstellungen von der Schweiz gehabt und wie erlebst du die Realität heute?
Bevor ich flüchtete, habe ich in meinem Land oft gehört, die Schweiz sei ein neutrales Land und ein Land, in dem es sehr viele alte Menschen gibt. In dem sehr viele alte Menschen leben wie ein Abendfrieden und wie eine Paradiesinsel. Ich hatte Angst, dass ich hier keine Menschen treffen werde, die die gleichen politischen Ideen wie ich habe, keine jungen Menschen. Im Flugzeug habe ich dauernd gedacht, wird es nun diese Paradiesinsel sein, schön wie ein Kristall? Aber die Dinge sind nicht so. Hier habe ich sogar schlimmere Dinge als in meinem Land gesehen, wie zum Beispiel die Prostitution. Die Drogensucht. Ich greife nicht die drogensüchtigen Menschen an, sondern die großen Kapitalisten der Drogensucht, die großen Drogenhändler. Ich hatte vorher geglaubt, die Schweiz sei wirklich neutral. Aber meiner Meinung nach ist sie das überhaupt nicht. Ich hatte solche Angst, als ich von zu Hause wegfahren musste. Die Angst, hier nichts mehr machen zu können, immer langsam durch die Straßen laufen zu müssen, das Radio dauernd ganz leise zu stellen. Aber ich habe junge Menschen getroffen mit viel menschlicher Wärme.
Du hast mir aber auch schon von der Diktatur des Schweigens erzählt, die hier herrscht.
Ja, genau, das ist es. Diese Diktatur des Schweigens ist schlimmer als unsere Diktatur. Was sind die Gründe dieser Diktatur des Schweigens? Die Sprache, das ist so wichtig. Das ist eine Sache, die dich ungültig und nichtig macht, das nicht teilnehmen können in dieser Gesellschaft. Das ist etwas sehr, sehr Starkes. Zum Glück haben einige Leute um mich immer wieder ermutigt und gezwungen, Deutsch zu lernen. Dann zum Beispiel die Arbeitslosigkeit. Die Behandlung der arbeitslosen Menschen ist total verschieden von derjenigen in meinem Land. Hier ist alles kontrolliert. Es existiert wirklich eine extreme Kontrolle. Wenn du irgendetwas in deinem Leben veränderst, musst du dich registrieren lassen. Und alles funktioniert aufgrund der Computer. Da dieses Land so entwickelt ist, ist diese Kontrolle überhaupt möglich. Und es ist eine automatische Kontrolle.
Spürst du diese Kontrolle auch, wo du lebst, in deiner Wohnung?
Überall, ich sage dir, nicht nur in meinem Haus. Ich spüre es überall.
Das heißt, niemand spricht davon, aber wir spüren es.
Hier wird nicht geschlagen, aber das Schweigen spricht alles aus. Und das zerstört uns. Das sind zwei Dinge mit einer sehr großen Gewalt. Wenn du in einem Land ankommst, dessen Sprache du nicht sprichst, und in dem dich niemand mit ein bisschen Wärme empfängt, dann erfährst du eine große Depression und eine schreckliche Folter. Dies ist eine Folter, die einer physischen Folter gleichkommt.
Rosa, du bist in deinem Land sehr schwer gefoltert worden.
Ja, das waren physische Folterungen und nicht psychologische Foltern. Gut, schon auch psychologische wegen des Druckes, unter den Schlägen, unter der Folter plötzlich doch auszusagen und zu reden. Aber hier, diese Stille, dieses Schweigen schmerzt so. Diese Kontrolle, die du immer spürst. Dies und jenes darfst du nicht. Das Radio musst du leise stellen. Überall die Regeln und die Kontrolle.
Aber wie hältst du es aus, hier zu leben? Du lebst mit den Wunden und Narben deiner sehr harten Folter, der du in deinem Land unterworfen wurdest, und nun mit der Folter des Schweigens, den psychologischen Foltern hier. Wie machst du das? Wie machst du es, dass du hier noch leben kannst?
Ich stelle mich über diese Dinge und versuche, Kraft zu gewinnen. Weißt du, in meinem Kopf habe ich immer, dass es morgen besser sein wird, indem wir uns organisieren und neue Dinge erschaffen. Das heißt für mich auch, dass ich an eine Zukunft in meinem Land denke, nicht eine ökonomische Zukunft, sondern eine mit meiner Ideologie. Eine, in die ich all das mitnehme, was ich hier gelernt habe, was mir noch mehr Liebe zu den Meinen gegeben hat. Aber auch die Liebe zu den Menschen, die hier kämpfen, die versuchen, ein Sandkorn dem zuzufügen, was ich mein Ideal nenne. Wir haben ja schon über mein Ideal gesprochen. Ich meine jetzt auch die Wichtigkeit, dass Frauen sich organisieren. Es ist nötig, dass Frauen sich als wichtige Personen in dieser Gesellschaft erfahren.
Siehst du denn eine Hoffnung für den Kampf der Frauen, die nun einmal hier leben?
Es ist wichtig, dass ihr weiterkämpft. Denn das Wichtigste in einem Menschen ist es, dass sie oder er sich für die Menschen einsetzt. Es ist sehr schwierig, ein System zu verändern. Ein kapitalistisches System in ein sozialistisches System mit sozialen, ökonomischen Forderungen und der Forderung nach der Respektierung eines jeden Menschen. Aber ihr müsst weiterkämpfen.
Sag mir, welche Perspektiven siehst du denn für unsere politischen, sozialen und ökonomischen Forderungen?
Schau, mir steht es nicht zu, über die Kämpfe hier zu reden. Ich kann es auch nicht, weil ich zu wenig Deutsch spreche. Wenn ich reden könnte, dann würde ich den Frauen hier von meinen Erfahrungen, von meinem Leben erzählen. Das wäre für mich eine meiner größten Freuden. Aber ich bin Fremde hier. Allen kämpfenden Frauen möchte ich sagen, kämpft weiter. Mehr noch als gestern und heute, damit ihr morgen seht, dass die Kräfte immer größer werden. Schließt euch zusammen, kämpft überall dafür, dass die Menschenrechte respektiert werden, nicht nur hier, auch in ganz Lateinamerika. Vor allem müssen wir für die Rechte der Frauen unter den Völkern Lateinamerikas kämpfen und gegen die Foltern, gegen das Verschwindenlassen und die Ermordung von Leuten, für die Befreiung der Völker von Diktatur, damit überall die Menschenrechte respektiert werden.
Rosa, du hast gesagt, wie gern du deine Erfahrungen uns mitteilen möchtest. Ich denke, dass dies sehr wichtig wäre, damit wir wirklich eines Tages gemeinsam Ausländerinnen und Schweizer Frauen aus unseren ganz verschiedenen Geschichten heraus zusammenkämpfen können. Das wäre ein Versuch, einen internationalistischen Kampf zu realisieren, und zwar einen internationalen Frauenkampf. Vielen Dank, Rosa, für das Gespräch. Hast du noch einen Liederwunsch?
Ja, ich habe zwei Lieblingslieder. Eines von Violeta Parra, Gracias a la vida, und eines von Mercedes Sosa, Todo cambia. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Lied Gracias a la vida von Violeta Parra.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.